Diese Episode wird dir präsentiert von der Lux 99. Wir pflanzen Vertrauen. Link in den Shownotes.
Bei uns herrscht Zucht und Ordnung, ja, das muss alles so sein. Die Tabletten gibt es auf Rezept und das ist ganz, ganz teurer Wein. Ja, das ist Zucht und Ordnung, hier hat alles sein System. Solange der Scheiß verfügbar ist, haben wir doch kein Problem. Bei uns herrscht Zucht und Ordnung, ein bisschen Zucht ist doch in Ordnung. Es herrscht Zucht und Ordnung, ein bisschen Zucht ist doch in Ordnung.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und wie immer bin ich nicht alleine. Ich habe die liebe Stella Falkenberg zu Gast. Hi Stella.
Hi Roman, freue mich total bei dir zu sein.
Ich freue mich, dass es geklappt hat. Kurz zum Kontext für die Zuhörerschaft. Vielleicht habt ihr Stella schon mal gehört in der Episode, die es so nicht mehr gibt. Wir hatten ja ein Zweitprojekt, den Trauma als Chance Podcast, der ein Sucht und Ordnung Projekt war, und haben uns aus Gründen dafür entschieden, den offline zu nehmen. Allerdings hat es mir total leid getan für alle Gäste, die da waren. Weil der Mehrwert, der ist ja unbestritten, der war da und da gibt's auch überhaupt nichts dran zu rütteln. Und auch aus der Community kamen Stimmen, was mit den Episoden ist. Und deswegen reproduzieren wir jetzt einige dieser Episoden, unter anderem deine, und das freut mich riesig.
Ja, ich freue mich auch total, dass ich diese Chance jetzt nochmal kriege, weil das war natürlich eine super Aufnahme. Wir werden das natürlich nicht eins zu eins reproduzieren können, aber wir können uns so ungefähr an den Themen, Inhalten ja langhangeln. Und ich denke, dass ich mit dem, was ich zu erzählen habe, bestimmt die Leute auch nochmal abholen kann, weil das Thema Lebensrucksack geht uns alle an.
Absolut, absolut. Also erstmal muss man wissen, dass man ihn hat. Ne?
Dann ja.
Vielleicht mal reingucken, was drin ist, und dann so ein bisschen aufräumen. Und das ist genau dein Ding. Und gab es den Moment, aber ich frage das mit Absicht, was war denn der Moment, wo du gemerkt hast, ich habe ja hier so einen Rucksack.
Ja, also das ist eigentlich spannend. Also mir wurde mein Lebensrucksack ja schon mehrfach aufgezeigt in der Kindheit, in der Jugend und dann im Studium, also in meinem ersten Studium, was ich gemacht habe. Aber ich habe den geflissentlich ignoriert, weil ich mir gedacht habe, das ist halt so, das ist halt normal, was da so alles passiert, ohne jetzt auf die Details einzugehen. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Leben immer in einem gewissen Muster verlief, nämlich jemandem zu vertrauen, enttäuscht zu werden, verlassen zu werden, geschlagen zu werden. Und irgendwann habe ich gesagt, nein, das will ich so nicht mehr. Und ich habe dann auch versucht zu fliehen aus Deutschland, zu fliehen aus meinem alten Umkreis, was natürlich überhaupt nichts bringt. Ne? Also Leute, wenn ihr weglauft, das hat überhaupt gar keinen Wert, weil das holt einen immer ein, dieses Leben. Und dann habe ich zum zweiten Mal geheiratet, habe meine Tochter gekriegt in Spanien, und dann hatte ich auch mit dem Mann wieder Probleme, und irgendwie hat sich das immer wieder im Kreis gedreht. Ne? Und du kriegst das ja vom Universum immer wieder auf die Matte. Immer wieder auf die Matte. Und dann war es so, dass ich tatsächlich da schon so den ersten Zusammenbruch hatte, als ich gesagt habe, boah, du hast jetzt eine 4-jährige Tochter, du kannst dich doch nicht von dem Vater trennen, du nimmst dem Kind den Vater weg, weil ich hatte selber in dem Sinne keinen Vater. Also ich habe zwar physisch einen Vater, aber der war nie da, weil der immer auf Montagen war.
Also emotional.
Ganz genau, emotional nicht verfügbar. Und ja, und auch selbst wenn ich dann was geklagt habe aus meiner Kindheit, weil meine Mutter hat mich 10 Jahre lang körperlich und psychisch misshandelt, weil die halt mit mir überfordert war, mit sich überfordert war, mit ihrem Leben überfordert war, mit ihrer Vergangenheit überfordert war, was halt alles so im Rucksack von Eltern auch drinne ist. Und ja, dann habe ich gedacht, ich will das nicht mehr. Dann bin ich damals in Spanien tatsächlich schon zu einem Psychologen gegangen, und der hat gesagt, machen Sie sich mal so eine Liste und schreiben sie mal auf, was sie nicht mehr wollen. Und dann auf die andere Seite schreiben sie sich mal auf, was sie stattdessen wollen. Ja, und dann habe ich das gemacht und habe mir quasi meinen Traumpartner gebacken, nachdem ich dann ein Jahr lang, also ich war dann schon ein Jahr geschieden, weil ich dann halt diesen Schritt doch gewagt habe, mich von dem Vater meiner Tochter zu trennen. Und ja, und dann war ich da in Spanien quasi alleine. Ich war nicht ganz alleinerziehend, weil ich hatte ein Au-pair-Mädchen, was sich um mein Mädchen gekümmert hat. Aber dadurch, dass ich viel arbeiten musste, hatte ich halt null Zeit für meine Tochter. Und das hat mich stark belastet. Und dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt, einen Luxemburger, und habe dann die Entscheidung getroffen, aus Spanien wegzugehen. Und bin dann hier auch wieder in so eine Tretmühle gekommen. Allerdings tatsächlich nicht mit dem Partner, weil mein Partner, mit dem bin ich jetzt immer noch zusammen, glücklich verheiratet seit 2015, zusammen seit 2009, also schon eine viel, viel, viel längere Zeit, und wir ergänzen uns wunderbar. Allerdings vom Regen in die Traufe kam ich, was die Arbeit anging, weil ich hatte ja immer cholerische Männer in meinem Leben. Und diesmal habe ich dann einen cholerischen Chef erwischt. Das war nicht so cool. Und dann ging es halt wirklich dran, dass ich gemobbt wurde und ich mich mobben ließ. Und die Leute in meinem Umfeld haben mir immer gesagt, Stella, du bist doch so eine starke Frau. Du bist so oft wieder aufgestanden. Wie kann das denn sein, dass du jetzt so down bist? Ja, ganz einfach, weil mein Körper dann mit Anfang 40 gesagt hat, jetzt ist Feierabend. Ich habe in der Zeit 16 Kilo zugenommen. Ich war depressiv, ich habe gefresse, ich habe gesoffen. Also ich habe auch tatsächlich dem Alkohol sehr gut zugesprochen, abends immer umzuvergessen. Ich meine, ne, wir sind hier bei Sucht und Ordnung Podcast. Ich gehe da auch ganz offen mit um. Ich war kurz davor, zum Alkoholiker zu werden, obwohl ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Ich war kein Quartalssäufer. Also ich habe schon regelmäßig mir abends alles schön getrunken. Allerdings nicht so, dass ich wirklich mich komplett weggebeamt habe und ich brauchte auch morgens keinen Schnaps. Aber ich glaube schon, dass man sagen kann, dass ich eine richtig krasse Alkoholsubstanzkonsumstörung hatte.
Naja, da gibt's ja so ein paar Merkmale. Beim ICD sind es 6 Stück. Der regelmäßige Konsum, der Konsum, obwohl irgendwas schlecht gelaufen ist, das Anpassen des Alltages an den Konsum. Und wenn du sagst, das war immer so ein Feierabendding, dann ist das ja, hey, die Vorfreude auf den Konsum und so. Also ich glaube, du kannst dir deiner Intuition da schon vertrauen, wenn du sagst, das war kurz davor.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann wurde das halt mit diesem Mobbing immer schlimmer. Ja, und irgendwann hat mein Körper einfach gesagt, so, jetzt schalten wir dich mal aus. Ich habe dann wirklich morgens vor der Arbeit schon nur noch so geschivert. Ich hatte Panik hinzugehen. Ich hatte überhaupt keine Lust mehr. Ich habe nur noch geheult. Ich war aggressiv zu meinem Mann. Ich war aggressiv zu unseren Kindern. Also mein Mann hat auch noch eine Tochter mit in die Ehe reingebracht. Also wir waren damals auch noch gar nicht verheiratet. Ach, denn hat seine Ex noch stunk gemacht. Also da kam im Grunde genommen ganz, ganz viel zusammen. Und ja, und dann habe ich irgendwann gesagt so, ich habe keine Lust mehr zu leben. Und dann habe ich ganz fürchterlich geheult und habe meinem Mann das auch gesagt. Und der war natürlich völlig erschüttert und der hat das natürlich schon so mitgekriegt. Und der hat mich aber dann unterstützt und hat einfach gesagt, weißt du was, du musst da unbedingt raus, tu was. Und ich habe mir selber halt auch gesagt, weil meine Mutter ist gestorben, als ich 18 war. Nun gut, das war ein bisschen eine andere Sache, weil da war ich froh, dass meine Peinigerin weg war. Weil wenn du 10 Jahre lang immer nur einen auf die Nuss kriegst und verprügelt wirst mit Knüppel und Co., dann hast du da auch echt keinen Bock mehr drauf. Und dann bist du froh, wenn der Peiniger unter der Erde liegt. Heute sehe ich das anders. Aber ich wollte das eben nicht, weil ich damals schon frühzeitig die Entscheidung getroffen habe, ich schlage meine Tochter nicht. Das heißt nicht, dass ich nie mal die Hand erhoben habe und die nicht auch mal einen auf die Pampers gekriegt hat. Aber eben nicht mit einem Knüppel. Und hinterher habe ich mich auch immer fürchterlich schlecht gefühlt und habe geheult und war am Boden zerstört und habe mich bei meinem Kind entschuldigt und habe auch versucht, das immer wieder direkt aufzuarbeiten, weil ich ja natürlich erkannt habe, oh mein Gott, du bist auf dem Weg, so zu werden wie deine Mutter. Und das wollte ich alles nicht mehr. Und als ich dann einfach gesagt habe, So, du hast jetzt die Chance. Entweder du bringst dich jetzt um, entweder nimmst du Tabletten und Alkohol und schneidest dir noch zusätzliche Pulsadern auf, oder du reißt dich am Riemen. Und ich habe dann halt immer diesen Schritt weiter gedacht. Ich habe gedacht, so, jetzt stell dir mal vor, du nimmst jetzt Alkohol und Tabletten und schneidest dir die Pulsadern auf. Und selbst wenn du es in der Badewanne machst, was für ein Schock würdest du deiner Familie und deinen Angehörigen geben, wenn die dich völlig ausgeblutet in dem Wasser sehen, vielleicht noch mit Schaum vorm Mund, weil du dich dann vielleicht erbrichst durch die ganzen Tabletten und so weiter. Und da habe ich gesagt so, oh mein Gott, so bekloppt kannst du doch gar nicht sein. Das geht nicht, das kannst du niemandem antun. Das ist absolut nicht verantwortlich, weil dann dadurch traumatisierst du ja noch mehr Menschen. Und das reicht doch schon, wenn du selber einen an der Waffel hast. Und da habe ich gesagt, nee, jetzt ist finito. Ich habe mich dann krank schreiben lassen und bin dann tatsächlich in eine Reha gegangen, hier in Luxemburg in Mondorf-le-Bain. Wobei die Reha auch eigentlich mehr ja auf Physiotherapie ausgelegt war, aber da bin ich tatsächlich mit Achtsamkeit in Berührung gekommen. So richtig nach Jon Kabat-Zinn, diese Achtsamkeit, die einem hilft, sich selber überhaupt erstmal wieder zu spüren, Zugriff auf die eigenen Emotionen zu finden, Zugriff zum eigenen Körper zu finden, festzustellen, wow, du hast ja 16 Kilo Fett angefressen, du siehst fürchterlich aus, du musst irgendwas tun, sonst verfettet dein Herz. Und da habe ich dann wirklich gelernt, mit Entspannungsmethoden, progressive Muskelrelaxation, mit autogenem Training, mit Meditation, mit stundenlangen Spaziergängen durch diesen wunderschönen Kurpark, also kann ich echt nur empfehlen, mit Wasseranwendungen im Kurbad und so weiter und so fort, überhaupt mal Zeit mit mir selbst zu verbringen. Und ich glaube, das hat mir definitiv den Arsch gerettet. Und weil mich das dann interessiert hat und ich ja dann auch noch so ein Mensch bin, der sehr gerne nachforscht, habe ich dann angefangen, mich natürlich auch psychologisch um mich zu kümmern, habe mir eine Psychologin gesucht, die mich dann insgesamt tatsächlich 8 Jahre lang begleitet hat, die auch dafür verantwortlich war, dass ich dann mit 46 nochmal an die Uni Trier gegangen bin, um Psychologie zu studieren.
Darf ich dich an der Stelle kurz unterbrechen?
Lass
uns da, weil da ist schon so viel drin, lass uns da auf jeden Fall gleich nochmal hinkommen. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen auf den Weg gehen, weil meine ursprüngliche Frage war ja, wie hast du gemerkt, dass da der Rucksack ist? Und das ist ja ein riesiger Rucksack. Das ist ja ein riesiger Rucksack mit echt viel Gewicht drin. Und was aber so, was du gerade erklärt hast, ist so ein Paradebeispiel. Da, guck mal, da ist ja der Rucksack. Ein bunter, ja, Rucksack.
Ein Regenbogenrucksack. Den habe ich immer mit dabei und deswegen bin ich auch keine Frau mehr, die Handtaschen trägt. Ich trage nur noch Rucksack, weil das ist das Symbol, was ich immer dabei habe, was mich immer dran erinnert, was mir den Arsch gerettet hat.
Ich finde das spannend, weil was du gerade erklärt hast, ist ja das Paradebeispiel für jeden Menschen da draußen, der noch nicht so richtig gelernt oder überhaupt nicht gelernt hat zu reflektieren, wie Emotionen funktionieren und so. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, 70-80% aller Menschen sind genau in diesem Modus. Die leben halt einfach ihr Leben,
ja,
nehmen alles als Gott gegeben hin und das ist halt so. Da muss ich jetzt durch, diese ganzen Sachen, die man ja auch beigebracht bekommt als Kind, da musst du jetzt durch, auf zu heulen, das machst du schon. Und das macht halt was mit einem. Und dann emanzipierst du dich aus deiner eigenen Grenze in den Beziehungen und kommst dann in die gleiche Situation auf Arbeit. Dass man da ganz krass überlegt, ey, will ich das? Oder wie endet das denn? Und nicht so richtig weiß, ob das endet und wie das endet. Das ist ja klar.
Ja.
Ich find's auch krass, dass du gerade, also wie du es beschrieben hast, zum Burnout hin. Du hast gesagt, du hattest depressive Zustände, du hast viel konsumiert und das ist immer, das ist ja auch immer ein Reflex unseres Gehirns zu gucken, wie kann ich jetzt hier Ausgleich schaffen Und ja, wir alle haben gelernt, oh, in jedem Film wird getrunken, wenn irgendwas doof ist.
Ja. Ne? Das ist ja auch gesellschaftsanerkannt, ne? Das ist, ne, in, hier in Luxemburg besonders, ne, die trinken ja super gerne Champes, also Sekt. Bei jedem Empfang kriegst du als erstes einen Sekt dahingestellt. Ja. Das ist normal.
Das ist die einzige Droge, für die du dich entschuldigen musst, wenn du sie nicht konsumierst.
Ach, stimmt. Ja.
Aber dieser Kompensationsmechanismus, beziehungsweise ja, der Überkompensationsmechanismus, den du da beschrieben hast, das ist ja immer diese Vorstufe der Depression, dann funktioniert Konsum irgendwann nicht mehr, dann bist du in diesen Denkmustern gefangen und dann schaltet der Körper ab. Also eigentlich ein klassisches Muster, oder?
Aber total. Und ich sag auch ganz bewusst, ein Mensch muss so einen großen Leidensdruck haben, dass er vor der Wahl steht, zu leben oder zu sterben. Und erst dann werden die Menschen wach. Und die, die nicht wach werden, werden nie mehr wach.
Wow. Ey, ich muss sagen, da habe ich Glück, ne? Ich bin ja als Kind mit Bronchialasthma auf die Welt gekommen. Beziehungsweise habe das, glaube ich, in der ersten Wohnung von meiner Mom bekommen, weil da so ein Schimmelfleck an der Decke war. Hm. Und hab dann Asthmaanfälle bekommen, als Kleinkind schon. Und da war jeden Tag, wie du sagst, der Kampf ums Überleben. Ich habe jeden Tag gedacht, ich sterbe. Ich habe jeden Tag in Gesichter geguckt, die mir auch gespiegelt haben, wir haben auch Angst, dass du stirbst. Und so dumm, wie das klingt, oder eigentlich so logisch, wie es klingt, da habe ich den Überlebenswillen trainiert zu dieser Zeit.
Ja.
Deswegen würde ich dir schon beipflichten, jemand, der noch nie in so einer Ausnahmesituation war oder gar nicht checkt, dass er in einer Ausnahmesituation ist, für den wird das schwierig, diesen Willen zu entwickeln, ne?
Ja. Ich würde auch gerne noch mal was sagen. Ich habe ja so ein initiales Trauma, ne? Und das wurde mir tatsächlich auch erst bewusst, so richtig schlagartig, als ich in dieser Reha-Maßnahme war. Und zwar habe ich bis dato nie Probleme gehabt mit irgendwelchen Flashbacks, also so Erinnerungen aus der Vergangenheit, die plötzlich aufploppen und wo du denkst, du bist da in dieser Situation. Aber tatsächlich hatte ich in dieser Therapieeinrichtung oder Reha-Einrichtung oder nenn es Kurklinik, es gibt ja 1000 Namen fürs Schätzchen, hatte ich zum ersten Mal ein Flashback, als ich alleine auf meinem Zimmer war in diesem Kurhotel und ich habe nur noch gesehen, meine Mutter, ich muss so, weiß ich nicht, 4 oder 5 gewesen sein. Keine Ahnung, was ich angestellt habe. Auf jeden Fall hat meine Mutter mich wutentbrannt, am Oberarm gepackt, hat mich mit voller Wucht in mein Zimmer geschmissen. Ich bin dann, glaube ich, erstmal über meinen Lego-Turm geflogen, bis unter den Schreibtisch geknallt. Dann hat die Tür zugeknallt, hat die abgeschlossen. Ich habe noch dieses Klacken gehört und von da an hatte ich nur noch die Erinnerung, ich habe mich an diese Klinke geklammert, ich habe versucht aufzumachen, ich habe geschrien, Mama, Mama, ich will raus, ich will raus, ich will raus. Ich war so aufgebracht, ich hatte in dem Moment Angst zu sterben. Mit 4 oder 5 hast du ja auch überhaupt keine Ahnung, wann lässt sie dich wieder raus, lässt sie dich überhaupt wieder raus. Ich muss mich dann weggeschrien haben, so dass mein ganzes Nervensystem in der Überspannung einfach abgeschaltet hat. Ich meine, das kennt man ja aus der Traumapsychologie. Ne? Du hast so ein gewisses normales Energielevel. Und wenn du dann plötzlich in die Überspannung gerätst, dann produziert der Körper ohne Ende Cortisol, also Stresshormone, Adrenalin und Noradrenalin, also diese ganzen Stresshormone, die eigentlich ja wollen, dass du kämpfst und überlebst. Und dann bist du so ein kleines Kind, bist gerade mal so hoch wie diese scheiß Klinke, rappelst an der Tür, willst da raus und keiner hört dich. Und du denkst einfach, du stirbst. Du bleibst dein ganzes Leben da drin. Und dann bin ich aus den Latschen gekippt wohl und hab gebrüllt, bis ich natürlich auch keine Luft mehr hatte, bestimmt auch hyperventiliert oder so. Und das ist mein initiales Trauma gewesen. Und das hat mir niemand sagen können, weil einfach meine Eltern die haben da nicht drüber nachgedacht. Mein Vater ist, glaube ich, irgendwann nach der Arbeit nach Hause gekommen nachmittags. Ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden ich in meinem Zimmer eingesperrt war. Ich habe gewütet, ich habe geschrien und irgendwann war ich halt weg, weil dann war es halt still. Und meine Mutter hat aber dann die Tür trotzdem nicht aufgemacht. Und mein Vater hat mich da rausgeholt. Und dann kann ich mich nur noch erinnern, dass die beiden sich dann gestritten haben. Weil mein Vater wahrscheinlich dann schon gesagt hat, hör mal, das war jetzt nicht so wirklich cool und so. Allerdings ist es jetzt auch nur eine Vermutung aus dem, was ich so halb erinnere im Halbschatten. Und von da an fing es dann halt an, wirklich problematisch zu werden. Wir sind dann irgendwann umgezogen und mein Vater ist dann irgendwann wieder auf Montagen gefahren und war dann zum Teil 6, 8, 12 Wochen nicht zu Hause. Und meine Mutter war mit mir, Quirli, total überfordert, weil ich denke, dass ich auch damals vielleicht schon so leichte Phasen von ADHS hatte oder ich war halt einfach ein lebendiges Kind. Nee, heute nennt es ADHS, früher war es halt ein lebendiges Kind. Ich habe 1000 Fragen gefragt, ich habe immer alles hinterfragt, ich habe diskutiert, auch schon im kleinen Alter. Und wenn ich nicht pariert habe, gab's eins aufs Maul. Da kam man irgendwann die Hand und hat mir eine Watsche gegeben. Da bin ich in die Ecke geflogen. Und als meine Mutter dann irgendwann festgestellt hat, oh, das tut ja weh an der Hand, hat sie einfach angefangen, den Knüppel zu nehmen. Das war ihr doch egal. Oder den Bügel auf meinem Rücken zerschlagen. Und irgendwann bist du nur noch in Verteidigungshaltung und machst dich klein und tust einfach, was du willst und wirst irgendwann unsichtbar. Und ich bin dann halt einfach irgendwann in dieses Unsichtbare gegangen. Aber nichtsdestotrotz wusste ich nie, wann meine Mutter wieder ausrastet. Und ich glaube, das ist so dieses Initialtrauma, weil meine Mutter mit sich selbst nicht klarkam. Und ich vermute heute durch das, was ich in der Traumapsychologie gelernt und studiert habe, dass die selber auch ein ganz fürchterliches Kindheitstrauma noch aus dem Krieg hatte. Mit Sicherheit auch einen sexuellen Übergriff in irgendeiner Art und Weise, weil die konnte ja überhaupt keine Emotionen zulassen. Ich weiß auch nicht, ob ich nicht vielleicht irgendwie da entstanden bin, wie ich nicht hätte entstehen sollen. Will meinem Vater jetzt nichts Böses unterstellen, aber das war halt so. Die Frau hat sich damals zu fügen gehabt und war das halt so. Ich weiß es nicht. Aber letztendlich sind das alles so Momente, die halt da hochkamen.
Voll. An der Stelle muss man auch mal sagen, so, ne, wir sind gerade so in den Endzügen von riesigen Generationstraumata, die durch die Weltkriege ausgelöst wurden. Auch wenn man uns heute mal erzählt, ja, mit den Depression, ADHS, Trauma, das gab's früher alles gar nicht. Leute, das gab's schon, nur ihr durftet das halt nicht so, ne? Und dementsprechend gab's es halt doch nicht. Und es war alles okay. Nee, war es halt nicht. Und wenn ich das so höre, dann läuft's mir eiskalt den Rücken runter, weil ein Kind entwickelt ja zu dieser Zeit, also hast ja immer deine Grundbedürfnisse, die du brauchst, unter anderem Autonomie und so, wie sich das anhört, gibt's da überhaupt gar keine Autonomie. Und da entwickeln sich ja Glaubenssätze. Und du hast gerade gesagt, ich wurde unsichtbar. Wie hat sich das denn, also ich will nicht sagen bemerkbar gemacht, sondern wie hast du das denn ausgelebt, diese Unsichtbarkeit?
Ja, ich bin einfach so lange, wie es ging, in meinem Zimmer geblieben und habe mich mit mir selbst beschäftigt. Ich war ein super braves Kind. Ich habe viel gelernt. Ich habe dann natürlich auch versucht, immer gute Noten zu schreiben, weil wenn es dann mal eine 3 gab, wurde dann ja auch schon wieder gemeckert. Das heißt, dann musste man auch noch gute Leistungen erbringen. Letztendlich war ich zwar in der Schule wirklich nicht so super gut, wie meine Eltern das vielleicht gewollt hätten. Aber ich war mit mir so einigermaßen zufrieden. Natürlich habe ich das immer hinterfragt, weil ich dann auch immer versucht habe, meine Eltern trotzdem stolz zu machen. Und ich aber irgendwie, ja, das nie so wirklich geschafft habe. Und natürlich so Glaubenssätze sind auch heute noch, obwohl ich eigentlich alle Themen soweit durch bin und auch mit meinem Vater wieder fein bin, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht perfekt, ich könnte das ja noch besser machen, ich muss nur noch mehr lernen, andere sind viel besser. So dieses Typische im Außen zu sein, obwohl ich auch mittlerweile gesagt habe, die können mich alle mal am Piep. Zensiert?
Also harte Sprache ist in dem Podcast gar kein Problem.
Okay, alles klar. Ja, nee, also wie gesagt, also ich habe immer mit mir gehadert und ich wollte auch immer sehr gute Leistungen bringen und ich bin auch tatsächlich so ein bisschen so ein Streber und wollte immer mal ein sehr gut Zeugnis haben, habe ich tatsächlich dann auch jetzt endlich mal geschafft, weil ich meine Bachelorarbeit mit sehr gut geschrieben habe. Die restlichen Klausuren waren jetzt nicht so dolle, aber egal. Bachelorarbeit war wichtig. Und der Zusatzabschluss zur Traumafachberaterin und Traumapädagogin ist mit sehr gut ausgezeichnet worden. Und insofern bin ich da sehr, sehr stolz auf mich. Aber das habe ich auch alles alleine geschafft. Und früher habe ich immer gedacht, ich muss irgendwen stolz machen. Nee, muss ich überhaupt gar nicht. Einen Scheiß muss ich. Ich muss mich selber stolz machen. Und ich darf jetzt endlich mal anerkennen, dass ich verdammt nochmal richtig viel auf dem Kasten habe. Und ich Menschen durch meine Fähigkeiten und durch diese ganze Lebenserfahrung, die ich ja auch habe, super helfen kann. Also ich bin ja nicht nur fachlich kompetent mit Zertifikaten, ne? Ich bin ja nicht irgend so ein Coach, der sagt, ich bin Coach, weil ich dann irgendwann mal eine Coaching-Ausbildung gemacht habe. Nein, ich bin ein Coach, weil ich einen Bachelor in Psychologie habe, weil ich eine Zusatzausbildung habe und weil ich einfach fachlich kompetent bin, plus noch 30 Jahre Lebenserfahrung mit den verschiedensten Themen habe. Sei es Kindesmisshandlung, Spätfolgen von Kindesmisshandlung, psychischer Missbrauch, Gewalt in der Ehe, Gewalt im Job etc. pp. Also da sind ja total viele Themen, die können ja wirklich jeden betreffen. Deswegen kann ich im Prinzip auch jedem Menschen in irgendeiner Art und Weise helfen, wenn der sich denn dann helfen lassen will.
Das ist immer die Grundvoraussetzung, ne? Also das ist auch eine der Sachen, die, also du kennst ja wahrscheinlich die Zahlen, Therapieerfolg, gerade bei Substanzgebrauchsstörungen, liegt bei um die 10%. Warum? Weil wir immer noch dieses Damoklesschwert der absoluten Abstinenz haben. Und ich glaube, dass das total kontraproduktiv für einen Therapieerfolg ist, weil so erstickt man die kleinen Erfolge im Keim, die es ja bei jedem in der Arbeit mit sich selbst irgendwann zwangsläufig gibt. Aber wenn du die Latte so hoch hängst, dass, also hast du hier 2 Rückfälle, bist du raus, dann helfen wir dir nicht mehr, weil du brauchst ja Hilfe, aber wir helfen dir dann nicht mehr. Und das ist so, also da wandelt sich auch gerade eine Menge. Das finde ich halt so spannend. Und es ist halt, die Leute, diese 10% sind, die haben meistens schon so viel Selbstarbeit betrieben, dass sie merken, hey, es geht hier nicht darum, dem System zu gefallen, für meine Eltern abstinent zu werden, das in den Griff zu kriegen für meine Frau, für meinen Mann, für meinen Therapeuten, sondern es macht das einfach nur wirklich für mich und mein Leben. So. Und dann bist du auf einem guten Weg.
Weißt du, was das Coole ist? Du hast es jetzt gerade so schön beschrieben. Das ist genauso wie bei einer Diät, wenn man sich Fett gefressen hat. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich sitze jetzt hier mit 25 Kilo weniger als vor noch 5 Jahren. Und Diät ist nichts anderes. Du kannst ja auch nicht schlanker werden, indem du komplett aufhörst zu essen. Das geht ja nicht. Du musst nur begreifen, welche Lebensmittel sind gut für mich und welche machen eben Fett. Und Fett machen halt natürlich auch die leckeren Sachen wie Schokolade, Kuchen, Süßigkeiten. Aber in der Diät solltest du dir das auch nicht verbieten. Weil was passiert, wenn ich mir was verbiete und die ganze Zeit darauf verzichte, kriege ich einen Heißhunger und dann kriege ich einen Rückfall. Das ist genauso wie mit dem Alkohol. Ich verbiete mir nicht, Alkohol zu trinken, sondern ich schaue drauf, wie viel trinke ich und was trinke ich. Und anstatt jetzt eine Flasche billigen Fusel zu saufen, trinke ich lieber mal ein Glas richtig guten Rotwein. Der geht mir zwar mittlerweile genauso in die Birne wie früher die ganze Flasche. Das heißt, also ich habe doch nicht wirklich was davon. Und ich merke auch tatsächlich mit steigendem Alter, dass mein Magen-Darm-Trakt Alkohol gar nicht mehr verträgt. Also mittlerweile reduziere ich das so krass runter, dass es besteht keine Notwendigkeit mehr, weil ich auch einfach dieses Körperbewusstsein dann bekommen habe, dass ich merke, wenn ich zu viel davon trinke, bin ich am nächsten Morgen krank. Weil du bist dann einfach du hängst in den Seilen, dir ist schlecht, du hast Kopfschmerzen. Früher war das nach einer Flasche auf zwei so, heutzutage ist das nach zwei Gläsern so. Dann weiß ich genau, das war jetzt mal wieder zu viel.
Aber es ist ja, also du hast gerade einen ganz tollen Satz gesagt, es besteht keine Notwendigkeit mehr. Und wenn wir auf den Satz mal schauen, liebe Leute, dann bestand ja vorher die Notwendigkeit der Überkompensation mit dem jeweiligen Stoff, Mittel, Nahrungsmittel als Werkzeug. Weil das, unser Gehirn sagt, beschützt dich vor irgendwas und benutzt dafür dann halt Essen, Drogen, Menschen, Sex, Einkaufen, Medien als Werkzeug.
Ja.
Aber viel schöner ist, wenn man die Sachen benutzen kann, ohne in schwierige Konsummuster zu geraten. Was du gerade erklärst, ist Konsumkompetenz bei Ernährung.
Ganz genau, ganz genau.
Ich habe noch eine, weil wir sind, also du hast beschrieben, wie dann der Burnout zustande kam, wie der sich angekündigt hat. Mhm. Jetzt knallt's halt, der Körper sagt Feierabend. Und du bist aber jemand, der in diesem Modus ist, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht perfekt. Was hat es zu diesem Zeitpunkt im mental mit dir gemacht?
Das hat mich richtig runtergerissen, weil ich dann ja natürlich auch noch gemerkt habe, ich habe keine Kontrolle über mich, ich vernachlässige meine Familie. Wie kann das denn sein, dass du jetzt ausfällst? Du bist eine schlechte Mutter, du bist eine schlechte Partnerin, du lässt deine Familie leiden. Das hat mich nochmal richtig fertig gemacht. Und ich habe mich natürlich auch selber fertig gemacht, ist ja ganz klar, weil ich hatte ein unglaublich schlechtes Gewissen, dass ich als studierte Frau, also ich habe damals als technische Angestellte gearbeitet im Fenstertüren- Wintergärtenverkauf, weil ich irgendwann mal vor 20 Jahren mal technische Physik studiert habe und ich tatsächlich so einen technischen Beruf gewählt habe. Und trotzdem war ich nicht in der Lage, mich dagegen zu wehren. Ich war total im Opfer. Und dann kommen natürlich Sachen, du bist unfähig, du Loser, was machst du überhaupt auf dieser Welt? Und dann habe ich noch mal tiefer in die Depressionen reingerutscht. Das war schon richtig, richtig heftig. Und ich musste wirklich lernen, mit Hilfe meiner Psychologin überhaupt mal so ein Fass aufzumachen, was habe ich denn überhaupt alles schon geleistet? Die hat dann halt mit so Sachen angefangen, wie schreiben wir doch mal auf, was du schon alles für Abschlüsse hast. Und schreiben wir doch mal auf, was für Berufe du schon hattest. Und schreiben wir doch mal auf, was du schon Tolles in deinem Leben erlebt hast. Und ja, das war eine ganze Menge. Und dann habe ich auch gedacht so, boah, wie krank ist denn das, dass du dich nur auf diese negative Scheiße fokussierst, anstatt tatsächlich mal das wertzuschätzen, was du überhaupt gehabt hast, was du an positiven Sachen auch erlebt hast. Ich meine, hallo, ich habe in Spanien gelebt 10 Jahre. Das war auch mega genial. Ich spreche heutzutage fließend Spanisch. Jetzt mittlerweile, ich lebe in Luxemburg. Ich spreche auch fließend Luxemburgisch. Ich spreche mit Händen und Füßen Französisch, fließend Spanisch, fließend Englisch, Deutsch. Ja, also, was will man denn noch mehr? Also, das sind alles Sachen.
Du hast mehrere Dinge studiert. Das ist ja richtig heftig.
Ja.
Aber ja, dieses Muster, und ich glaube, das haben alle Leute, die in der Kindheit gerade bei das Bedürfnis nach Autonomie nicht gedeckt bekommen haben, dass da. Also die werden, glaube ich, alle diese Herausforderung haben mit ich bin nicht gut genug, ich muss mehr erreichen, ich muss das machen, damit ich gut bin, ich muss immer über die nächste Hürde springen. Da glaube ich schon, dass das alle haben. Aber dann kam ja, das reißt einen ja dann nochmal rein und dann hast du aber gesagt, du hast in der Reha die Anwendungen kennengelernt, die Selbstfürsorgeanwendungen, die Achtsamkeitsanwendungen. Und ich kann mich noch erinnern, wie das bei mir war, als ich habe ja nur ein kleines Kokainproblem, also helft mir doch jetzt mal hier schnell, ich muss wieder funktionieren. Ich kann mir vorstellen, dass das am Anfang irgendwie komisch war, all diese Werkzeuge kennenzulernen, oder?
Ja, für mich war einfach total neu der Fakt, dass ich mir Zeit für mich nehmen sollte. So, hä? Wie? Ich bin doch eine Mutter. Ich kann doch jetzt hier nicht. Nee, geht gar nicht. Also ich muss ja so schnell wie möglich wieder nach Hause. Und dann die sagt, nein. Das ist schon ganz gut. So, ich meine, wir haben das damals auch super geil gedeichselt gekriegt, weil meine Tochter ist zu dem Zeitpunkt dann zu ihrem Vater, zu ihrem leiblichen Vater nach Spanien geflogen und ist dann da gewesen. Und die Tochter meines Mannes war bei ihrer Mutter. Und insofern, mein Mann war dann halt arbeiten und ich war halt in Reha. Und insofern hatten wir quasi diese Verpflichtung, auf Kinder aufzupassen, einfach mal abgegeben an die anderen Elternteile. Ob das jetzt gut oder schlecht war, bleibt mal dahingestellt. Auf jeden Fall.
Aber
es hat funktioniert und ich hatte dann tatsächlich 3 Wochen lang wirklich Zeit für mich und das auch mal zu genießen. Und es war wirklich geil. Es war einfach unglaublich befreiend. Ich musste nicht kochen, ich musste nicht putzen. Ich habe ein gesundes Essen dahingestellt gekriegt. Ich hatte meine Anwendung morgens, ich hatte meine Anwendung nachmittags. Ich habe dann sogar wieder angefangen, Sport zu machen. Ich habe zwar dann in dieser Kur, anstatt abzunehmen, noch mal was draufgepackt, aber das war egal, weil das Essen war lecker und ich habe mich aber trotzdem bewegt und es hat sich dann so ein bisschen umstrukturiert von nur Speck auch mal in ein bisschen mehr Muskeln. Also insofern war dieses Gewicht in Kilogramm auch komplett unwichtig. Und vor allen Dingen habe ich da mal wieder so richtig meinem Hobby gefrönt, der Makrofotografie. Weil ich liebe alles, was klein ist und krabbelt. Also so kleine Käfer, kleine Spinnen, kleine Krasshüpferchen. So alles, was so im Untermillimeterbereich ist, liebe ich. Und ich hatte dann halt auch eine Kamera dabei und bin dann halt im Garten immer wieder auf Objektjagd gegangen und habe mich echt stundenlang in diesem Garten vergnügt und habe das richtig genossen und das war einfach schön, das Wetter war toll, es war dann auch im Sommer, ich konnte dann auch schwimmen gehen, schwimmen tue ich auch gerne. Also das war so ein richtiges Wellness-Programm für Körper, Geist und Seele in einem. Also das hat mich unglaublich runtergefahren und von da an wusste ich, ich muss damit weitermachen irgendwie.
Kennst du den Rat Park, also nicht rot, sondern RAT, das Experiment mit den Ratten.
Ja.
Genau, und die sind ja dann, erst sind sie ja auf Isolation gegangen, haben dann eine sogenannte harte Droge bekommen und haben sich statt Essen für diese Droge entschieden. Und als sie dann wieder sozialisiert wurden, nämlich in diesen Red Park eingesetzt wurden, haben sich diese ganzen psychischen Störungen mit der Zeit immer mehr verflüchtigt, weil sie wieder in einem intakten sozialen Gefüge waren. Und was du gerade erzählt hast, das klingt genau danach. Ich habe gesundes Essen hingestellt bekommen. Ich durfte ich sein. Ich durfte Zeit mit mir verbringen. Ich musste nicht den ganzen Tag funktionieren. Und das hört sich so an, als wäre es genau das, nämlich wieder in intakte Lebensmuster und dann rasante Gesundung.
Ja, also eine rasante Gesundung stelle ich mir ein bisschen anders vor, weil immerhin hat das ja tatsächlich 8 Jahre gedauert. Nur war natürlich da auch nochmal ja ein anderer Plan auch vorgesehen. Also ich musste natürlich so erstmal wieder funktionsfähig werden, weil ich ja auch mir dann einen anderen Job suchen musste. Ich habe dann aber glücklicherweise die Möglichkeit gekriegt, durch die Arbeit auch mit einem Arbeitspsychologen vom ADEM, also ADEM ist hier in Luxemburg das Arbeitsamt, die haben dann eine Analyse gemacht und haben dann einen sogenannten Kompetenzenführerschein erstellt und haben einfach mal geguckt, was kann ich denn noch außer Physik und Chemie? Was kann ich denn noch außer Elektrotechnik? Und dann stellte sich raus, dass ich eigentlich ein total sozialer Mensch wäre. Und ob ich nicht Lust hätte, an einem Programm teilzunehmen, das nannte sich damals Valiflex, also von Valorisation, also Wertschätzung, und Flex für flexibel. Und da wurden halt Menschen zu Erziehern bzw. zu Hilfserziehern ausgebildet. Und da ich mir gesagt habe, naja gut, mit als Erzieher so im Altenheim und dann in der Pflege mit Popos abwischen, so große Popos wollte ich jetzt nicht. Das wäre jetzt nicht so meins gewesen, aber ich habe mir gedacht, na gut, kleine Popos, so Kinderpopos, ja, warum nicht? Und dann habe ich tatsächlich diese Hilfserzieherausbildung gemacht und habe mich dann danach selbstständig gemacht als Tagesmutter und habe dann hier in Luxemburg 4 Jahre lang sehr erfolgreich als Tagesmutter gearbeitet, nämlich mit Kindern, die keiner wollte, die in den Betreuungsstrukturen nicht so gerne gesehen waren, weil die aus zerrütteten Familien kamen, Scheidungsfamilien, die vielleicht auch Gewalt erlebt haben, die einfach motorisch, psychisch auffällig waren, die Aggressionsattacken gekriegt haben. Nur ich hatte zu denen aufgrund meiner eigenen Vergangenheit ganz unbewusst schon ganz anderen Draht und das hat einfach super funktioniert. Ich hatte nicht so viele Kinder, die ich betreut habe, aber die, die ich betreut habe, das war ganz, ganz, ganz toll und ich denke wirklich mit einem schweren Herzen an die Zeit zurück, weil das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Nur dann hat der luxemburgische Staat eine Gesetzesänderung gemacht und uns Tageseltern, die wir hier beschäftigt waren, eine große Konkurrenz vor die Nase gesetzt, nämlich die staatlichen Betreuungsstrukturen durch 20 Stunden gratis im Monat. Und dann waren meine Klienten alle ganz schnell weg, weil das waren natürlich auch Leute, die nicht so viel Geld hatten und die dann froh waren, dass es dann so ein Gratisangebot gab. Was natürlich den Nachteil hatte, ne? Es ist schon was anderes, wenn du ein Kind bei einer Tagesmutter in eine kleine Gruppe von 5 Kindern integrierst, als in großen staatlichen Kindergarten, wo nur 20 Kinder rumlaufen. Das ist natürlich die andere Medaillenseite gewesen.
An der Stelle, hört da bitte alle ganz genau hin. Ich weiß, hier hören auch Lehrer zu und Sozialpädagogen zu und so, ne? Die, ich weiß, ihr wisst das alle, die Gruppenstärke ist schon sehr entscheidend, gerade wenn es nur eine Betreuungsperson gibt. Lass die Gruppen bitte nicht so groß werden. In Berlin gibt's Klassen mit bis zu 35, 40 Schülern in einer Klasse. Ja, wo soll denn da bitte die Betreuung stattfinden? Wo?
Ja, das stimmt. Also wenn die Klassen so groß sein sollten, dann wäre es sinnvoll, auf jeden Fall den Personalschlüssel zu erhöhen und gerade für so auffällige Kinder so ein Hilfslehrer mit dabei zu haben oder einen speziellen Sonderpädagogen, der sich halt um solche traumatisierten Kinder auch kümmern kann, weil ich denke, was heutzutage in der Gesellschaft generell fehlt, ist tatsächlich diese Traumasensibilität. Das lernen die an der Universität nicht. Das habe ich selber an der Uni im Psychologiestudium auch nicht gelernt. Dafür musste ich eine Zusatzausbildung machen, um überhaupt zu kapieren, was bedeutet ein Trauma überhaupt? Was bedeutet überhaupt traumasensibel mit Menschen umzugehen? Spannend ist halt, dass ich das als Tagesmutter schon vom Bauchgefühl her richtig gemacht habe und die Kinder super happy mit mir waren und auch alle ganz traurig waren, als ich dann letztendlich gesagt habe, ja, ihr Lieben, muss meine Pforten schließen, weil von 2 Kindern, die in der Woche kommen, für 2 Stunden kann ich mich nicht ernähren. Und ich gehe jetzt wieder studieren. Und dann habe ich mit 46 mich für einen Bachelorstudiengang Psychologie an der Uni Trier eingeschrieben.
Ja. Das ist großartig, weil du bist damit ein super Beispiel für, ich sag immer, hey, du bist nie für irgendwas zu alt. Nie.
Nee.
Wenn du etwas wirklich möchtest, dann ist gibt ja Leute, die sagen schon mit 30 schon, ja, ich bin jetzt zu alt, also das wird nichts mehr, ich kann ja schon die Rente anmelden und so, die wir ja eh alle nicht mehr kriegen, so, ne? Aber ganz viele Leute werden im Kopf 12, danach wachsen die nur noch und ab 30 sterben die schon. Und das meine ich wirklich ernst und du lachst, du weißt genau, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Du bist halt so ein Paradebeispiel dafür, dass das funktioniert. Und ich bin auch über einen Satz gestolpert, wo du gesagt hast, ja, die rasante Heilung hat 8 Jahre gedauert. Ich möchte an der Stelle nur einmal ganz kurz, nur so als kleinen Denkanschluss geben. Ja, und wie lange hat's gebraucht, da hinzukommen? Also dann im Verhältnis sind 8 Jahre doch gar nicht so viel, wenn man sein ganzes Leben lang dahin gekommen ist, ne? Und dann hast du dich für das Studium entschieden, hast es mit sehr gut absolviert und hast
Nur die Bachelorarbeit, ne? Also mein insgesamt ist der Numerus Clausus eine 2,3. Aber ich finde, als ich habe den mit fünf, ich habe den quasi zum 50. Geburtstag dann bekommen und da habe ich mir gesagt so, wow, ein 2,3 mit 50 in Psychologie, das ist saugeil. Das schafft nicht jeder.
Voll. Ich meine, ich hatte eine 2 hatte ich, ich glaube, bis zur dritten oder vierten Klasse hatte ich mal 2. Danach nur noch in Sport, also Riesenleistung.
Ja, aber ist doch kein Wunder bei dem Lernsystem, was in Deutschland, Luxemburg überhaupt so vor sich geht. Das ist ja auch nicht, ist eigentlich schon lange nicht mehr zeitgemäß. Und da muss definitiv mal dran geschraubt werden, welche Kompetenzen sind eigentlich wirklich wichtig im Leben. Aber gut, da könnten wir nochmal einen anderen Podcast drüber machen, weil dann driften wir jetzt ein bisschen vom Thema ab.
Sehr gerne sogar, sehr gerne. Also können wir wirklich sehr gerne machen. Da bin ich direkt dabei. Schulsystem, Lernen, Lernmöglichkeiten, was ist effektiv, was ist nicht effektiv und vor allen Dingen, was ist menschenwürdig. Egal. jetzt habe ich mich selbst rausgebracht mit der Spitze. Achso, war da schon, also hast du in dem Studium schon gewusst, ich will als Coach arbeiten, ich will mit Trauma belasteten Menschen zusammenarbeiten?
Auf jeden Fall. Vom ersten Tag an habe ich gesagt, ich muss das hier so schnell wie möglich durchziehen, damit ich andere Menschen unterstützen kann, die genauso ein Scheißleben hatten wie ich. Weil es gibt einfach viel zu wenig Therapieplätze, das wissen wir alle. Nichtsdestotrotz, auch das ist wieder so ein politisches Fass, was ich gerne mal aufmachen möchte, finde ich, dass die Gesellschaft immer noch nicht begriffen hat, dass Psychotherapie Symptombehandlung ist. Denn wenn wir mal schauen, also das, was ich so im Studium gelernt und gesehen habe, und was ich vor allen Dingen hinterher in dieser Zusatzausbildung, die ich wirklich jedem Psychologiestudenten ans Herz legen möchte, sich als Trauma-Fachberater ausbilden zu lassen, weil man da wirklich alles über Traumata lernt, über Familientraumata, also systemische Traumata, Epigenetik, also alles das, was im Rucksack von unseren Eltern und Großeltern und Urgroßeltern steckt, was immer noch in uns genetisch tatsächlich auch aktiviert werden kann. Wenn man das wirklich anwenden würde, dann bräuchte man eigentlich keine Therapeuten mehr, weil eine richtige traumasensible Behandlung von Menschen, die gerade ein Trauma erlitten haben, seien es Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, 6 Wochen, also innerhalb der ersten 6 Wochen, vermindert die Wahrscheinlichkeit prozentual, jetzt frag mich nicht wie viel Prozent, aber gibt's Studien dazu, um x Prozent, dass Menschen hinterher eine posttraumatische Belastungsstörung ausbilden, indem sie einfach direkt traumasensibel aufgefangen werden. Aber guck dir das doch mal an, wie das abläuft. Jemand hat einen Unfall, da kommen Sanitäter ran, der Mensch hat, weiß ich nicht, ganz schlimme Verletzungen. Die Sanitäter werden sekundär traumatisiert. Die haben zwar auch einen psychologischen Ansprechpartner da, aber davon gibt's ja auch immer viel zu wenige. Die Polizisten, die Reporter, die vielleicht darüber berichten und der Zuschauer, weil wir ja auch alle bescheuert sind und nur noch Scheiße im Fernsehen gucken, ja, immer nur die schlechten Nachrichten, anstatt was mit, weiß ich nicht, Naturdokumentationen oder so, dann werden noch die Zuschauer tertiär traumatisiert und letztendlich befinden wir uns in einer Gesellschaft, wo Trauma an der Tagesordnung ist, aber niemand das mal benennt, weil die alle sagen, ach ja, ist ja nicht so schlimm, ist ja nur eine Übertragung, hat mich gar nicht getoucht. Ja, weil wir überhaupt keinen Zugriff mehr auf unsere Gefühle haben. Wir sind so zugeballert mit Mist. Ja, und da möchte ich einfach mal die Gesellschaft und die Politiker bitten, ändert dieses blöde Gesetz, dass nur psychologische Psychotherapeuten Menschen mit psychischen Problemen helfen dürfen und das von der Kasse übernommen wird. Weil gerade die Leute, die gerade mal feststellen, oh shit, ich habe ein Kindheitstrauma, Wenn die von einem Traumafachberater oder einem psychologischen Berater, der nicht mal unbedingt ein Psychologiestudium haben muss, sondern der halt diese fundierte Fachausbildung von 1,5 Jahren macht, das sind 1,5 Jahre, das ist gleichwertig wie ein Bachelor aus der heutigen Sicht. Ja, wenn die da aufgefangen werden würden, von mir aus auch noch bis zur Wartezeit über, bis sie einen Therapeuten finden, weil die dann vielleicht wirklich eine richtig schwierige psychische Krise haben oder eine psychische Erkrankung. Und wenn das von der Kasse bezahlt werden würde, gäbe es weniger Arbeitslose, weniger Menschen, die sich das Leben nehmen, weniger Menschen, die an Depressionen und Angststörungen erkranken, etc., etc., etc.
Ja, voll, voll. Also ich weiß, dass hier hören ja auch einige Therapeuten, gerade Leute, die im sogenannten Suchtbereich arbeiten, zu. Die werden wahrscheinlich am Anfang gedacht haben, aber es geht ja nicht darum, Therapie abzuschaffen, sondern ergänzend und ganzheitlich zu arbeiten.
Genau.
Und weil wir jetzt schon ein paar Mal darum geschifft sind um den Begriff und ich den ja auch ganz gerne verwende, was ist denn jetzt eigentlich Trauma? Weil ich kriege ganz oft ganz böse Nachrichten, die sagen, ich verwende den Trauma-Begriff würde damit Leuten, die ein, Achtung, Trägermoment, echtes Trauma haben, ihre Krankheit absprechen.
Okay. Also, ein Trauma ist ein Erlebnis in physischer, körperlicher oder psychischer Form, das einen Menschen ereilt in einem Zustand und Alter, in dem dieser Mensch keine kognitiven, adäquaten Mittel hat, um das für sich zu verarbeiten. Das bedeutet, ein Kind, was von seiner Mutter am Arm gerissen und ins Zimmer gesperrt wird und die Tür geht zu und das Kind kann dann nicht mehr raus, wenn es sich so 3, 4 Jahre alt, 5 Jahre alt ist oder auch wenn es 8 oder 9 oder 10 Jahre alt ist tatsächlich, dann kriegt dieses Kind durch den Anstieg dieser Stresshormone eine Körpererinnerung des absoluten Ausgeliefertseins und des, ich werde jetzt hier sterben, weil es zeitlich gesehen nicht weiß, wann dieses Ereignis zu Ende sein wird. Das heißt, dieses Kind ist dieser Emotion so krass ausgeliefert, dass sich später, wenn es nicht direkt dann aufgefangen wird und in den Arm genommen wird und dass die Mutter sich entschuldigt oder der Vater das rausholt und dann sagt, hey, komm Schatz, tut uns leid, das war nicht in Ordnung und so weiter, wenn das halt nicht aufgefangen wird, sondern wenn dann auch noch gesagt wird, ja, war ja nicht so schlimm, dir ist ja nichts passiert.
Ja.
Das ist genau der Punkt, wo Traumata entstehen. Das sind Kindheitstraumata, die das Urvertrauen zerstören können. Dazu gehört unter anderem auch Vernachlässigung. Und zwar nicht eine Vernachlässigung, das Kind wird eingesperrt im Dunkeln und kriegt nichts zu essen und muss in Eimer Kacka machen oder so. Sondern es reicht eine emotionale Vernachlässigung, in dem Mutter oder Vater nicht greifbar sind, in dem Mutter oder Vater diese Liebe, die sie einem Kind entgegenbringen sollten, nicht entgegenbringen können. So, das gilt jetzt für Kinder. Wenn das einem 18-Jährigen passiert, erstens tritt er die Tür zu Klump, zweitens wehrt er sich und lässt sich nicht einfach einsperren. Ja, das heißt also, ein Trauma entsteht immer dann, wenn die Person etwas erlebt, was sie in ihrem Alter nicht begreifen und sich erklären kann und vor allen Dingen, dass wenn keine Nachsorge danach passiert, um dieses schreckliche Erlebnis abzuarbeiten.
Und
ich wollte noch ganz kurz ein Beispiel sagen, damit die Leute das vielleicht auch in einem anderen Kontext noch verstehen. Und zwar zum Beispiel bei einem Unfall, bei einem Verkehrsunfall, wenn Menschen von Sanitätern oder Ärzten, die dann vor Ort sind, Beruhigungsmittel gespritzt bekommen, damit die natürlich nicht um sich schlagen, kann auch das schon verursachen, dass sich später ein Trauma ausbildet, und zwar im Körper, weil der Körper diese aufgestaute Stressenergie nicht abarbeiten kann. Deswegen versucht man heutzutage schon mit Schocklagerung und mit jemandem, der dann den Patienten in den Arm nimmt, zum Beispiel, wenn er nicht schwer verletzt ist, Decke umlegt, dass die sich abschivern können, dass sie wirklich beben können, damit diese Körperenergie abgearbeitet wird. Sonst bleibt das Cortisol, das Stresshormon, ewig lange im Körper und wird chronisch erhöht, wodurch die Leute dann halt auch eine posttraumatische Belastungsstörung ausbringen können.
Was mich interessiert ist, also vielen Dank dafür, das macht es, glaube ich, super greifbar. Jetzt haben wir Ereignisse mit einem definierten Anfang und einem definierten Ende gehabt. Mhm. Wie ist denn das, ja, wenn ich jetzt so jemand wie ich, der irgendwie sein Leben lang in Scheiße aufgewachsen ist, gibt's da so definierte Anfänge, ja, und definierte Enden?
Nee, im Grunde genommen nicht. Das nennt sich dann komplexes Kindheitstrauma oder komplexes Entwicklungstrauma. Das hatte ich ja selber auch. Meine Mutter hat angefangen, als ich so 7 war, mich zu misshandeln. Das ging dann, bis ich 17 war. Immer wieder in unregelmäßigen Abständen. Halt immer, wenn mein Vater längere Zeit nicht da war und dann eine Überlastungssituation kam. Und dann war es egal, was man gemacht hat, dann hat man halt einen mit einem Knüppel drauf gekriegt. War halt eben so. Und wenn solche Sachen immer wieder passieren, auch Vergewaltigungen zum Beispiel, oder sei es Mobbing. Ein Mobbing kann eine posttraumatische Belastungsstörung auslösen. Nur muss man gucken, in welchem Alter tatsächlich das Mobbing geschieht, ob es als Kind geschieht oder als Erwachsener. Weil als Erwachsener Opfer von Mobbing zu werden, ist normalerweise immer damit gekoppelt, dass ohnehin schon kein Selbstwert da ist und aus der Vergangenheit irgendwas im Rucksack liegt, was vielleicht gar nicht bewusst ist und dazu führt, dass diese Person sich gegen dieses Mobbing nicht wehren kann. Also das sind dann komplexe Traumata. Die werden auch tatsächlich dann komplexe oder multiple Traumata genannt.
Okay, das war mir gerade ganz wichtig, dass wir den Begriff nochmal ein bisschen erklären, mhm, weil ich ja immer wieder die These aufstelle und einige der Wissenschaftler, mit denen ich zusammenarbeite, sind da konform, andere gar nicht, dass eine Substanzgebrauchsstörung ein Symptom für ein Trauma ist. Das mag eine harte These sein, aber für mich ist es komplett schlüssig, denn es ist ja immer der Versuch, sich besser zu fühlen, bis aus diesem Versuch ein gescheiterter Versuch wird und eine eigene Problematik entsteht. Wie klingt das nicht plausibel?
Also ich muss tatsächlich sagen, wenn ich ja selber meinen eigenen Lebensweg anschaue, und wenn ich auch jetzt mal anschaue, was für Klienten in meinem Leben ich schon betreut habe, das sind zugegebenermaßen tatsächlich noch nicht so ganz viele, aber die ich betreut habe, hatten tatsächlich entweder ein Problem mit Essen, weil das ist ja auch eine Droge, ne? Also das heißt Übergewicht, angefressen aus Schutz, also ein Fettpanzer als Schutzpanzer gegen weitere Misshandlungen, gegen weitere Übergriffe, sich selber hässlich machen. Und das ist ja im Prinzip auch eine Droge oder ja, man kann es auch Substanzkonsumstörung Essen nennen, weil ungesunde Ernährung ist halt eben auch so ein Faktor. Und ich denke, da möchte ich einen Satz, der mich sehr beeindruckt hat, den ich in der Ausbildung zum Trauma-Fachberater gelernt habe, den möchte ich hier zum Besten geben. Und zwar, nicht alle Opfer werden zu Tätern. Aber alle Täter waren mal Opfer. Alle. 100%.
Das muss man mal sacken lassen, ne? Das, wenn man darüber, ja, nachdenkt. Ja.
Beispiel Schule. Der Lehrer, der dich auf dem Kieker hat, der sehr streng ist. Lass doch mal in den Rucksack gucken. Was hat er denn da vielleicht drin? Vielleicht waren die Eltern mit ihm auch sehr streng. Vielleicht hat das nicht anders gelernt. Vielleicht ist seine Dominanz auch der Ausdruck dafür, dass er einfach jemand Schwächeren braucht, um sich gut fühlen zu können, weil er selber null Selbstvertrauen hat. Ist ein Beispiel.
Da bin ich total konform, weil als ich das erste Mal Personalverantwortung hatte. Ich habe es damals als Macht wahrgenommen, bei der Bundeswehr als Ausbilder. Mhm. Da war ich ein riesiges Arschloch. Ein riesiges Arschloch. Ich war laut, ich habe die Leute menschenunwürdig behandelt, weil ich das eher, also das war schon eine Opfer-Täter-Umkehr, aber weil ich das erste Mal jetzt die Möglichkeit hatte, selbst dazustehen, und ich wollte ja auch nicht schwach erscheinen. Und also ich weiß, wo es herkommt, so, und kann mich an der Stelle nur bei allen Rekruten, die ich damals scheiße behandelt habe, entschuldigen. Ja, vielleicht als kleine Erklärung. Und das macht total Sinn, was du da siehst.
Geht im Übrigen auch bei Frauen, ne? Diese super Karrierefrauen, die über Leichen gehen, um ihre Ziele zu erreichen, denen es scheißegal ist, wie es den Angestellten geht, die haben hundertprozentig irgendwo ein Defizit in ihrem Rucksack, weswegen sie sich so projizieren müssen, wie sie es tun. Weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und ich bin ja so ein Verfechter. Ich meine, in meiner Arbeit, wie gesagt, meine Firma nennt sich ja Beratung mit Herz, also Firma One Woman Show, sage ich immer. Ich berate ja nicht nur normale Arbeiter oder Angestellte, sondern ich berate ja auch Menschen in Führungspositionen. Und für mich steht an erster Stelle, du kannst nur dann ein guter Chef oder eine gute Chefin sein, wenn du menschlich führst, wenn du dir selber deinen eigenen Rucksack mal anschaust, wenn du mal reinschaust, warum flippe ich denn wegen so Kleinigkeiten immer so schnell aus? Schau doch mal rein, was ist in der Kindheit gewesen, was war bei deinen Eltern normal, wie ist die Streitkultur in deiner Familie, wurde da immer rumgebrüllt? Ja, also bei mir in der Familie wurde rumgebrüllt, und wenn ich so richtig auf 180 bin, da kann ich aber auch brüllen wie ein Stier. Passiert mittlerweile relativ selten, weil ich mir dann auch sage, nein, ich habe ja jetzt eigentlich keine Lust rumzubrüllen. Ich gehe dann einfach raus und sage mir, ihr könnt mich alle mal klibbern, und ich mache jetzt mal gerade Pause. Aber ne, lass uns einfach mal ehrlich miteinander sein. Diese Transparenz, sich mit sich selber zu befassen und einfach mal zu gucken, ich kann ja meine Performance auch erhöhen, indem ich meine Menschlichkeit erhöhe, weil wenn ich menschlich kompetent mit meinen Angestellten agiere, dann kann ich auch von denen größere Leistungen bekommen, weil die nämlich einfach dann Bock haben, mit mir zu arbeiten und nicht diejenigen sind, die zur Arbeit kommen, oh, ist die schon wieder da, ich bin froh, wenn die wieder in Urlaub ist. Ja, also wenn wir das einfach mal aufs Tapet holen, warum gibt es cholerische Chefs? Warum gibt es Vorgesetzte, die immer rumbrüllen? Warum wird von Angestellten auf untere Angestellte in der Hierarchie Druck ausgeübt? Wieso werden die ausgenutzt? Warum gibt es überhaupt Mobbing? Das hat alles mit dem Rucksack zu tun.
Total. Ich finde es total, also lass uns gleich mal auf diesen Rucksack gucken. Dazu gehört es aber auch, ne, wenn wir das einmal wissen, wenn wir einmal in diesen Rucksack geguckt haben und unsere Verhaltensmuster kennengelernt haben, und dazu gehört es auch, dann klar zu kommunizieren, hey, ich bin gerade in so einer Belastungsphase, ich brauche mal meine Ruhe. Und wenn Leute sowas sagen, das kann ich nur mal als Tipp für alle geben, wenn Leute euch sowas sagen, ich brauche gerade mal Ruhe, ich bin in einer Belastungsphase, ich komme auf dich zu, wenn es wieder geht, dann lasst die Leute auch, weil sonst wehren die sich, wenn ihr denen ihren Raum nicht gebt. So, und wenn sie es dann schon kommunizieren, ne, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Habe ich auch schon ganz oft erlebt, dass dann Leute einfach sagen, nö, jetzt ich.
Mir fällt da immer dieses Beispiel ein, auch aus dem Tierwelt. Aus der Tierwelt, diese Ratte, die in der Ecke gedrängt ist. Ratten sind normalerweise neugierige und ganz friedliche Tiere, macht, tun niemandem was, aber wehe dem, du drängst eine Ratte in die Ecke und die fühlt sich irgendwie angegriffen. Dann geht die in diesen Überlebensmodus und wird richtig biestig und beißt und greift dich an. Und so ist das auch mit Menschen. Wenn wir Menschen ihren Raum kürzen, wenn wir Menschen ihre Grenzen einschränken, dann wehren die sich, weil, oder sie werden ganz stumm. Es gibt natürlich auch die, die dann halt ganz stumm werden und die sagen, okay, ich sag jetzt nichts dazu. Gibt's ja auch. Aber letztendlich die Auffälligen sind halt die, die kämpfen. Und dann wundert man sich, warum man vielleicht mal gebissen wird. Also insofern, schärft eure Sinne, hört genau zu, was sagt die Person, weil das kündigt sich ja an. Ich meine, ne, guckt eine Person an, die plötzlich rot wird, die anfängt zu schwitzen, die hektisch und fahrig wird. Leute, lasst der doch ein bisschen Raum. Ne, man, dieses Beobachten, das Hinhören und das Hinsehen. Ne, es gibt ja so einen schönen Spruch, man kann nicht nicht kommunizieren. Selbst wenn ich jetzt hier sitzen würde und ich würde gar nichts sagen, würdest du trotzdem sehen, habe ich gute Laune oder bin ich gestresst?
Ja, oder hast du keinen Bock mehr?
Ja, genau.
Und das macht man halt, ne? Also, wunderbarer Punkt. Lernt zu kommunizieren und vielleicht, es ist aber sehr, also ich weiß nicht, ob das anmaßend von mir ist, macht damit, was ihr wollt mit dem Tipp. Vielleicht bildet euch nicht sofort zu allem auf Social Media eine Meinung, weil das torpediert unsere Kompetenz zu kommunizieren massiv. Meine Meinung.
Dann hab ich was für dich, lieber Omar. Ja, okay. Dann hab ich was für dich, wie du dich ab sofort davon abgrenzen kannst. Ein ganz schlauer Mann hat mal gesagt, mein Körper und mein Geist ist meine Kirche. Und diese Kirche hat auch einen Garten und hat auch eine Straße drumherum. So, und wenn wir merken, irgendjemand kommt dieser Kirche zu nah, können wir lernen, diese Tür zu schließen und alles andere bleibt draußen im Garten oder auf der Straße. Mhm. Schaffen wir das nicht, liegt es einfach daran, dass wir eine zu hohe emotionale Bindung an diese Person haben. Und deswegen kann uns eine Person verletzen. Hater von draußen beim Instagram, Facebook, LinkedIn, wherever, ja, die haben doch selber auch nichts anderes. Und ich bin mittlerweile sehr nachgiebig mit diesen Menschen, weil die einfach sonst gar kein anderes Ventil haben, um sich auszudrücken. Die tun mir eigentlich richtig leid, obwohl ich bin ja kein Mensch, der Mitleid hat. Ich habe ja Mitgefühl. Weil ich kann das total gut verstehen manchmal, dass man sich durch Sachen getriggert fühlt, weil die nämlich genau einen Punkt getroffen haben, der in unserer Emotionalität noch nicht geheilt ist. Und deswegen einen ganz herzlichen Gruß an alle Hater da draußen. Ihr dürft euch das mal anschauen. Warum reagiert ihr angepisst auf etwas, was irgendjemand an die Allgemeinheit richtet? Warum beziehst du das auf dich? Dann hast du einfach die Tür deiner Kirche nicht schnell genug zugemacht. Du darfst dich distanzieren, du darfst die Grenze weiter nach außen schieben und du darfst einfach schneller reagieren und sagen, okay, das hat der ja, der hat da vielleicht mich gar nicht gemeint. Der hat ja einfach nur allgemein irgendwas gesagt. Ne? Dieses Generalisieren ist ja auch so ein typisches Ding in unserer Gesellschaft. Der hat immer gesagt, dass, ja nee, der hat das vielleicht einmal in einem Podcast gesagt. Das heißt ja nicht, dass er das immer so meint. Ne? Man kann ja auch mal die Meinung ändern. Ja, morgen ist vielleicht ein anderer Tag. Vielleicht würde ich morgen auch einen ganz anderen Podcast aufnehmen mit Roman. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also ihr dürft, alle, die ihr Hass verspürt, dürft ihr einfach mal bei euch schauen, warum verspürt ihr denn diesen Hass? Ist denn das wirklich notwendig, damit ihr euch gut fühlt? Oder ist es nicht vielleicht sinnvoller, einfach mal zu sagen, wow, ich spüre gerade so einen Hass, so eine Wut. Woher kommt die Wut? Oder ist es vielleicht eine Angst, weil ihr euch angegriffen fühlt?
Danke für den tollen Input. Und ja, macht mal mit der Info, was ihr möchtet. Ein bisschen drüber nachdenken, finde ich toll. Ich habe parallel auch natürlich meine Gedankenfäden gezogen. Ich will mich auch nicht höher hängen, als ich bin, ne? Als Person des öffentlichen Lebens, hätte ich fast gesagt, aber als Mensch, der nach außen Content produziert, nennen wir es mal Content Creator, ist es auch logisch, dass man Gegenwind bekommt. Ich find's halt nur nicht schön, wenn es persönlich wird oder wenn wenn einem gedroht wird. Und da verstehe ich auch alle Politiker und so. Man kann von denen halten, was man will. Aber am Ende sind es Menschen und niemand hat das Recht, diese Menschen zu bedrohen und ihr Leben zu bedrohen oder ihre Familien zu bedrohen. Da hört der Spaß dann wirklich auch auf. Man kann seine Meinung äußern, aber es gibt immer noch geltende Rechte und bis zu dieser Grenze können wir über alles kommunizieren. Ich finde nur, es radikalisiert sich immer sehr, sehr schnell.
Ja, aber das ist ja so ein Gruppenphänomen, ne? Mhm. Einzelne Menschen sind nicht radikal. Die werden erst in der Gruppe stark, weil sie eben null Selbstbewusstsein haben, alleine was durchzuziehen. Das ist meine Meinung dazu.
Das kann gut sein, ja, das kann gut sein. Lass uns gar nicht so viel dem Thema so viel Raum geben. Mich würde mehr, wir sind auch schon ein bisschen länger als eine Stunde dabei, die Zeit fliegt. Mich würde interessieren.
Tja. Aber
das fliegt, die Zeit fliegt ja nur, wenn's kurzweilig ist, und das ist es ja. Wie geht's denn für dich weiter? Du coachst jetzt gerade aktiv mit traumabelasteten Menschen.
Nö, tue ich nicht.
Achso, ich jetzt gerade aktiv. Achso. Entschuldigung. Nee, jetzt nimmst du gerade einen Podcast auf. Schon klar.
Nein, du hast tatsächlich nicht recht. Ich will tatsächlich aus dieser traumabelasteten Schiene ein bisschen raus. Ganz einfach aus dem Grunde, weil ich in der letzten Zeit gemerkt habe, dass Menschen, die wirklich noch zu tief in ihrem Trauma verstrickt sind, mein Coaching nicht annehmen können. Woran liegt das? Ich bin sehr transparent, ich bin sehr offen und ich spreche manchmal halt Dinge an, die auch wehtun und wo man sich gar nicht mit beschäftigen möchte. Wenn man,
ist das deine Aufgabe?
Ja, ist es richtig, aber mir macht es tatsächlich viel, viel mehr Spaß, Menschen auf eine etwas leichtere, flockigere Weise zu begleiten. Was sich dann daraus hinterher ergibt, ist im Grunde genommen genauso tiefgreifend wie ein traumasensibles Coaching, weil ich weiß ja, dass jeder irgendwas im Rucksack hat, auch wenn es vielleicht nicht als traumatisch empfunden wird. Aber ich sag mir mal, da gibt's so ein schönes Buch, auch Mikroverletzungen machen Trauma. Ja, also wenn du ganz viele Mikroverletzungen in deinem Leben angesammelt hast und du die immer so weggeschoben hast, kannst du trotzdem an einer posttraumatischen Belastungsstörung erkranken, weil du eben deinen Rucksack nie leer gemacht hast. Der wird halt immer schwerer und immer schwerer und immer schwerer. Und irgendwann zieht er dich hintenüber und dann fällst du aber hin. Und ich möchte einfach den Menschen den Weg zu ihren Emotionen mehr öffnen. Und das werde ich auch in nächster Zeit tun, tatsächlich durch ein bisschen kreative Arbeit. Jetzt steht ja sowieso erstmal meine große USA-Reise an, wo ich auch nach Utah fliege, nach Salt Lake City, wo ja auch die ganzen Psychologen, die großen Guten herkommen und wo ich definitiv dann nochmal ein paar Inputs kriege und wo ich einfach diesen Spirit of Native mal ein bisschen einsaugen werde, um einfach mich selber auch wieder zu erden, weil auch in letzter Zeit tatsächlich bei mir auch Sachen nicht so rund gelaufen sind, aber gut, so ist das Leben halt. Es geht immer rauf und runter und rauf und runter und rauf und runter. Jetzt war ich gerade auf dem Weg nach unten, jetzt gehen wir langsam wieder hoch. Ich freue mich auf diese 3 Wochen USA-Reise, wo ich bestimmt auch ein paar Eindrücke auch auf Instagram teilen werde und Facebook und so. Und danach werde ich wieder mehr zu meinen Wurzeln zurückgehen, nämlich zur Malerei und zur Kreativität, Umgang mit Farben, auf Leinwand bringen, um damit Emotionen auszudrücken. Und das machst du nicht einfach so, ne? Du stellst dich nicht hin und schmeißt Farben drauf und dann ist es das. Nein, sondern du musst mit den Menschen, die dann zu mir kommen, muss ich erstmal Emotionsarbeit machen, erstmal erklären, was sind Emotionen überhaupt, wo finde ich die, wo spüre ich die im Körper und so weiter und so fort. Also das heißt, es geht so ein bisschen mehr körperarbeitsbetont. Da können ja auch Traumata angetriggert werden, je nachdem. Und dann bin ich natürlich für die Leute traumasensibel da, so dass ich die durch diese Emotionen durchbegleite und die dann halt auch ausdrücken können. Also ich werde auf jeden Fall sowas machen. Du kannst malen, auch wenn du nicht malen kannst, so nach dem Motto, ne? Um den Leuten halt zu zeigen, jeder Mensch kann malen. Es ist dann halt nicht gegenständig. Mal dann halt kein Stillleben mit Trauben und Glas und Vase oder so, sondern ich klatsche dann halt die Farbe drauf und agiere die Emotion, die ich da gerade fühle, aus. Und da können so wunderschöne Kreationen entstehen, dass man sich die dann mit nach Hause nehmen kann und dann hat man auch noch was davon. Oder das andere Projekt, was ich dir vorher auch schon mitgeteilt habe, dieses Achtsamkeitssteine malen mit schönen positiven Affirmationen, die mich weiterbringen. Und da geht's nicht drum, ich nehme einen Stein und bemale den und schreibe einen Spruch raus, den ich im Kalender gefunden habe, sondern ich schaue erstmal in mich hinein, was brauche ich in dem Moment und was ist jetzt gerade der Punkt, der mich am meisten nervt oder triggert und wofür brauche ich jetzt mal einen Schub nach vorne und das kreativ auszudrücken und sich selber seinen eigenen Spruch zu kreieren. Das ist sowas, wo ich gerne wieder hin möchte, weil das ist einfach, ich liebe es einfach mit Farben rumzuschweinzen und alles bunt zu machen. Weil deswegen habe ich ja auch meinen bunten Rucksack, weil ich bin halt bunt. Ich bin wie so ein Einhorn mit ganz viel Glitzer und bunt.
Ich finde das total, bin ich. Ich finde das total toll, weil gerade diese, wir hatten ja im Vorgespräch, hast du ja gerade schon mal angekündigt, im Vorgespräch schon mal ein bisschen darüber geredet, Kreativität ist ein wunderbarer Kanalisator für Emotionen, um die zu verarbeiten. Ich habe früher viel gezeichnet und auch Sachen, wo man sagen würde, Alter, das ist ganz schön düster so, aber war halt so. Und auch, also ob es jetzt Musik ist, ob es Kunst in Form von Töpferei, Handwerkskunst ist oder Malerei, das spielt gar keine Rolle. Hauptsache, man beschäftigt sich mit seinen Emotionen und gibt dem Ganzen einen gesünderen Kanal, als das in sich reinzufressen oder mit Substanzen zu überdecken oder mit irgendwas zu überdecken, weil das ist ein schöner Herangehensweg, wirklich.
Ja, und weißt du, was das Tolle ist? Ich kenne ganz viele Menschen, die nicht mal die 5 Grundemotionen benennen können. Oh. Und wenn dir die Worte fehlen und wenn du nicht drüber sprechen kannst, du kannst doch immer malen. Und das kommt auch aus dem inneren Kind, weil alles das, was Kinder tun, wenn sie noch nicht sprechen können, was sie malen, was sie dadurch ausdrücken, ist quasi ihre Sprache, um ohne Worte auszudrücken, was ihnen widerfahren ist. Und das machen ja Traumapädagogen, ne? Die gehen ja spielerisch ran, also auch im Spiel, so mit Spielzeugautos, dann einen Unfall nachstellen und so weiter und dann tatütata und so. Aber malen ist einfach so vielfältig, weil es einfach so unglaublich viele tolle Materialien gibt. Du kannst mit Kreide malen, du kannst mit Bleistift malen, du kannst mit Filzschreibern malen, du kannst mit Kuli malen, du kannst mit Acryl malen, mit Öl, du kannst mit Fingerfarben malen. Ganz genau, ja, du kannst sprayen, ja, also Graffiti, das finde ich auch unglaublich toll. Kannst natürlich auf so einem kleinen Stein, das ist dann schon ein bisschen herausfordernd, Graffiti, aber yeah. Aber wie gesagt, also dieses sich kreativ ausdrücken, wenn einem die Worte fehlen, das ist einfach das, was ich total liebe. Das kann man auch mit Fotografie, ne? Also wenn man einfach sich fokussiert auf so ein Insekt und dann gehst du mit dem Makro immer näher ran und immer näher ran und immer näher ran. Und so kannst du in der Malerei auch immer näher und immer näher und immer näher an deine Emotionen kommen. Und irgendwann sitzt dann der Klient da, hat was gemalt und bricht in Tränen aus, weil er endlich da angekommen ist, wo er schon die ganze Zeit nicht hin konnte. Der konnte vielleicht seit Jahren nicht mehr heulen, weil er vielleicht irgendwas ganz Fürchterliches, Trauriges erlebt hat, aber so viel geweint hat damals, dass er gar keinen Zugriff mehr auf Trauer hatte und das dann einfach mal rauslassen kann und einfach mal dieses Abarbeiten. Und dann geht auch diese Körperspannung weg. Und das finde ich einfach so geil an Kreativität. Und das, ja, dafür brenne ich halt total. Also alles, was bunt ist und mit Farben und mit Material. Ich meine, du kannst da dann noch Glitzer drauf schmeißen und Kohlestücke und was weiß ich. Gibt ja, also da ist ja wirklich null Grenze mehr. Da ist ja dann alles offen. Und dann werden die Menschen auch offen.
Voll. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Das ist, man kennt das so als Spruch, aber es ist tatsächlich so. Und ja, wir leben gerade in so einer Zeit, wo viel Emanzipation stattfindet, richtigerweise auch wirklich gut, dass das passiert. Wir leben aber auch in einer Zeit, wo schnell moralisiert wird. Und bitte macht das nicht, wenn Leute sich künstlerisch ausdrücken, egal in welcher Form von Kunst, weil dafür haben wir die Kunstfreiheit. Darf man sowas noch schreiben? Darf man sowas noch malen? Ja, darf man.
Genau.
Punkt.
Punkt.
Genau. Punkt. Stella, du wirst wieder kreativer mit deinen Klienten und Klientinnen arbeiten. Du gehst jetzt 3 Wochen in die USA, lässt dich inspirieren, aber kommst auch zur Ruhe.
Genau.
Und ich glaube, ich hab eigentlich nichts mehr. Hast du noch was, wo du sagst, ey, das ist mir so wichtig, dass wir das noch mit erwähnen? Dann gerne jetzt.
Besser nicht. Sonst brauchen wir noch eine Stunde.
Ja, okay. Wichtig sind viele Sachen. Ne?
Genau. Nee, ich denke, dass wir wirklich alle Themen durch haben. Und wie gesagt, ich möchte diesen Satz einfach nochmal wiederholen, weil der ist mir halt so unglaublich wichtig. Dieser, nicht alle Opfer werden zu Tätern, aber alle Täter waren mal Opfer. Weil ich finde das so wichtig, sich darüber mal nachzudenken, weil wenn wir überlegen, wenn wir vielleicht als Kinder misshandelt wurden, unsere Eltern waren doch selber auch Opfer und die Großeltern waren vielleicht auch schon Opfer und dann können wir auch vielleicht tatsächlich den Frieden auch mit unseren Eltern finden, wenn die jetzt in ein gewisses Alter kommen, wo dann vielleicht Demenz noch eine Rolle spielt, weil das ist auch so ein Thema, wo ich mich ja auch lange mit befasst habe, mit dem Thema Demenz, weil ich da so ein Praktikum gemacht habe auf einer Demenzstation. Mein Vater jetzt selber an Demenz erkrankt ist. Und irgendwann kommt bei denen deren Trauma auch wieder raus, weil nämlich das Gehirn ab einem gewissen Alter überhaupt nicht mehr in der Lage ist, das zu deckeln. Und dann sind sie wieder Opfer. Und diese Opfer sind Täter geworden gegenüber uns, aber die haben das nicht mit Absicht gemacht. Die hatten es einfach nicht auf dem Schirm, die haben das nicht verstanden. Die haben ja auch nicht die Ausbildungsmöglichkeiten, die wir heute haben. Leute, was haben wir für einen Zugriff auf Instagram, sage ich schon, also auf Internet, auf Lexika, auf Online-Medien, auf Online-Akademien, wo Büchereien. Man kriegt ja alles. Man kriegt alles. Und früher hatten die das einfach nicht. Und deswegen können die auch nicht verstehen, was sie falsch gemacht haben. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir diesen Groll gegen unsere Eltern wirklich loslassen können. Weil sie wussten nicht, was sie tun. So wie in dem alten Film, ne? Sie wussten einfach nicht, was sie tun. Und deswegen können wir ihnen einfach vergeben, und das ist auch mein Aufruf wieder zu mehr Menschlichkeit. Vergebt den Menschen, die euch Leid angetan haben. Erstens könnt ihr es nicht vergessen machen, weil es ist halt sowieso schon passiert. Und zweitens können die meistens gar nichts dafür. Ist ja genauso wie mit uns, wenn wir gegenüber unseren Kindern irgendwas falsch machen, irgendeinen Erziehungsfehler, dann ist es aus dem Grund, weil wir gerade in dem Moment es nicht besser gewusst haben. Wenn wir uns dann später selbstreflektiv damit beschäftigen und uns einfach sagen, ja, scheiße, das hast du wirklich scheiße gebaut, dann kann man das aber wieder gerade rücken. Deswegen können wir verhindern, dass unsere Kinder traumatisiert werden. Aber letztendlich dieses Selbstreflektorische zu haben im Kopf, auf sich selber mal schauen.
bin ganz bei dir. Das Vergeben ist auch ein Riesentool, um inneren Frieden zu finden. Dankbarkeit, weil auch wenn, gerade bei Eltern, auch wenn das neben den Eltern auch Täter waren, ohne die gäbe es uns nicht. Also die Dankbarkeit, das Leben als Geschenk erfahren zu dürfen, auch mit den schlechten Seiten oder mit den harten Seiten, das ist immer das Minimum, was man aufbringen kann. Was aber nicht bedeutet, dass ihr Kontakt zu euren Tätern haben müsst. Es geht hier nur um Vergebung, es geht hier nur um inneren Frieden. Wenn die Leute weiterhin zu euch scheiße sind oder es euch zu sehr belastet, dann ja, müsst ihr natürlich Konsequenzen für euch daraus ziehen. Das ist ja klar. Ah, ich glaube, ich könnte noch eine Stunde.
Ja, also wir wollen ja den Zuhörerinnen und Zuhörern noch nicht zu viel zumuten. Wir sind schon bei eine Stunde 24. Ich glaube, das ist so mit einer der längsten Podcasts, die du so hast, glaube ich, ne?
Kann sein, ja. Ich habe jetzt mit ich habe letztens eine 2-Stunden-Episode gehabt.
Wow.
Aber das ist auch, wenn das Gespräch das hergibt, dann feiere ich das immer total, weil da ist halt echte Interaktion. Ne? Also ich habe keine Lust auf so ein Interviewformat, wo man Sachen abarbeitet, einen roten Faden abarbeitet und jeder da draußen hört, ja, okay, das ist jetzt hier ein Skript, das lesen die beide vor und dann ist gut. So, und ich habe echtes Interesse an meinen Gästen. Ich hoffe, das merkt man. Und vor allen Dingen möchte ich, dass wir echt einen Mehrwert für die Community produzieren. Und ich glaube, das machen wir ganz, ganz toll gerade. Ich habe noch eine einzige Frage, bevor wir in die Verabschiedung gehen.
Ja, hau raus.
Was sagst du zu Leuten, was höre ich auch recht oft, dass Therapie und Psychologie und das an sich arbeiten, dass das Charlatanerie ist?
Okay, habe ich bisher noch nicht so gehört. Das ist spannend jetzt. Muss ich mich mal gerade eben reinversetzen. Also Menschen, die behaupten, dass dieser ganze Psychokram Blödsinn ist.
Das ist Blödsinn, das ist Schwachsinn, das gibt's alles nicht. Man muss nur mit sich selbst klarkommen. Also, was ja am Ende ein Tool ist, aber egal, deine Meinung hätte ich gerne.
Naja, wenn das mit sich selbst klarkommen dazu führt, dass man in der eigenen Selbstreflexion so leben möchte, dann ist es indirekt etwas, was die Wissenschaft als Psychologie benennt, was die Person aber dann vielleicht anders empfindet. Nichtsdestotrotz ist es ein kognitives Mittel, um einfach mit sich selbst und dem Umfeld klarzukommen und einfach zu sagen, so bis hierher und nicht weiter. Und tatsächlich ist das eigentlich auch die größte Kunst, dass wir uns verabschieden von dieser Vorstellung, wir müssen für andere etwas sein. Weil ich denke, das Wichtigste, was wir im Leben haben, sind wir selbst. Wir werden mit uns geboren. Wir sterben mit uns, und zwar alleine. Da geht keiner in dem Moment bewusst mit mir mit, wenn ich einen Löffel abgebe. Mhm, ja. Und letztendlich sind wir uns selbst auch der oder die Nächste. Weil wenn wir uns vernachlässigen, dann leidet das Umfeld mit uns. Das heißt, wenn ich also mit mir selbst im Reinen bin, habe ich eigentlich die Königsklasse der Selbstreflexion erreicht. Dann sind alle die mich je genervt haben, sowieso schon mal weg. Ich umgebe mich automatisch nur mit den Leuten, mit denen ich glücklich bin. Und komme mit mir selber wunderbar klar. Also ja, ich sag mal, dass Leute dann sagen, ja, Psychologie ist Charlatanerie. Letztendlich ist Psychologie nur ein Wort. Ne? Um das mit meinem guten Freund Steve Jack zu sagen, wo ich immer Jack sage, obwohl der heißt ja Jack. Sorry, Steve. Wer ist denn der Podcast jetzt auf wie peinlich? Och. Schräge Vögel Podcast. Schräge Vögel Podcast. Der sagt auch mal, nichts hat eine eingebaute Bedeutung. Das heißt also, jedes Wort, was wir sprechen, jede Formulierung, die wir benutzen, hat erst in dem Moment eine Bedeutung, in dem wir ihr eine geben. Das kann positiv, negativ oder neutral sein. Indem wir aber in eine Bewertung reingehen, sind wir nicht mehr frei. Weil wir uns dadurch selbst limitieren. Also Akzeptanz ist für mich da jetzt das Mittel zum Zweck. Wenn du so Leute hast, ja, dann ist auch schön, das ist deren Meinung. Fein. Gut.
Super diplomatisch. Und ein schöner Ansatz. Ich denke dann immer, also wenn ich mir die Leute angucke, kommt das oft von Leuten, die offensichtlich Herausforderungen haben. Und dann ist, ich glaube, diese Einstellung ist einfach Angst. Eine Äußerung von Angst, an sich arbeiten zu müssen und aus der Komfortzone raus zu müssen, weil es ja gerade schon, ist ja alles okay, wie es ist. Ja, aber ey, das ist meine Küchenpsychologie. Ich habe nämlich überhaupt nicht studiert. Ich bin einfach nur Erfahrungsexperte für Konsumkompetenz. Und deswegen hab ich dich als Expertin eingeladen. Und ich finde deine Meinung hier sehr diplomatisch. aber ja, ist viel Wahres dran, ne? Alles eine Sache der Perspektive.
Wie gesagt, ich sag mir ja auch immer, jeder Mensch hat seine Meinung und das ist gut so. Das Einzige, was wir in dieser Gesellschaft einfach wieder lernen dürfen, ist, die Meinung anderer einfach zu akzeptieren und nicht versuchen, sie umzustimmen, weil du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, mein Mann hat seine Meinung, meine Tochter hat ihre Meinung. Ja, ist doch fein, okay. Die Streits und Konflikte entstehen ja nur dann, wenn wir versuchen, unsere Meinung jemand anderem aufzustülpen. Wenn wir versuchen, den zu etwas zu machen, was er gar nicht sein will. Ich sag mal, da gibt's so ein schönes chinesisches Sprichwort auch. Das habe ich auch mal auf den Kalender drauf gemacht. Wenn jeder vor seiner eigenen Haustür kehren würde, wäre die ganze Straße sauber.
Ja, das ist so. Das ist so. Ich glaube, es ist ein schöner Satz, um die Episode aus, wer ist denn das? Aus klingen zu lassen. So. manchmal habe ich auch kognitive Störungen. Stella, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, bei uns Gast zu sein. Danke, dass wir dein Thema, was auch das Thema von ganz vielen Leuten da draußen ist, nochmal aufgreifen konnten und die Episode quasi, naja, ich will nicht sagen reproduziert haben, aber nochmal eine schöne Episode aufgenommen haben. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Gern geschehen. Hat mir auch wieder total Spaß gemacht. Also ganz ehrlich, du bist auch ein sehr angenehmer Gesprächspartner und stellst vor allen Dingen die richtigen Fragen, die dann auch zu guten Konklusionen führen.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ja, quatschen kann er, wa?
Ja. Ja.
Ich wünsch dir eine ganz, ganz tolle Zeit, ganz viel Erfolg, was auch immer für dich Erfolg bedeutet. Und einen erholsamen USA-Trip. Vielen Dank.
Ja, ich danke dir. Ich werde es auf jeden Fall genießen, weil USA ist schon jetzt mittlerweile tatsächlich 30 Jahre her, dass ich das letzte Mal da war. Und ich bin gespannt, was sich alles verändert hat. Und freue mich einfach jetzt nur noch. Ist einfach schön.
Ihr Lieben, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Schaut auch gerne bei der lieben Stella vorbei auf Instagram. Die Instagram-Seite ist natürlich unten in den Shownotes verlinkt. Und wenn ihr gemerkt habt, oh, da gibt's Dinge, an denen ich arbeiten möchte und Stella wäre vielleicht genau die richtige Person dafür, dann schreibt sie einfach mal an. Vielleicht ergibt sich ja was. Und in diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Und Ordnung, ein bisschen Sucht ist doch in Ordnung. Es herrscht Sucht. Und Ordnung, ein bisschen Sucht.